Ich bin Dr. Ingenieur Herzog von der Hochschule Bochum und befasse mich mit politischen Fragen und möchte Ihnen sagen, ich war 5-mal in Moskau eingeladen, an den Hochschulen im MAMI und im Motoreninstitut NAMI. Unabhängig von Putins Vorstellungen, ja, befasse ich mich auch mit einem Eurasien und habe darüber den zweiten Entwurf zu einer eurasischen Verfassung bei mir, den ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Und vielleicht könnten wir zu einer Zusammenarbeit kommen. Danke.
Dankeschön. Is there another question which we should take now? Okay. Then Helga. Oh, Michelle? Yeah.
Yeah. Hello, Helga. It's about that Lynn has often said that Kuse is the founder of modern science. But could you please explain why that is?
Also zuerst möchte ich dem Herrn, dem Vorredner antworten, dass natürlich also langfristig eine Verfassung in Übereinstimmung sein muss mit den fundamentalen Interessen der betroffenen Menschen und in dem Fall der Staatengemeinschaft. Und ich sehe seit langem, dass das fundamentale Interesse der souveränen Staaten Europas nicht mit dem Gebilde der EU übereinstimmt. Und dass natürlich, wenn man davon ausgeht, dass wenn wir die gemeinsamen Ziele der Menschheit voranstellen müssen, wenn wir eine Lösung aus der Krise finden wollen, dass dann natürlich die Eurasische Gemeinschaft eigentlich die natürlichere Form ist. Das heißt, wenn wir die wirtschaftlichen, also wir haben ja auf die Krise der oder den Zusammenbruch der Comecon-Staaten reagiert, indem wir dieses Konzept der Eurasischen Landbrücke entwickelt haben, was wir dann später ausgebaut haben zur Weltlandbrücke, dann ist eigentlich völlig klar, dass wenn die wirtschaftlichen Interessen und die politischen Interessen in der Kooperation in Eurasien liegen, dass dann natürlich auch das Militärbündnis bzw. das politische Bündnis und natürlich auch die Verfassung damit übereinstimmen muss. Ich bin in der Zwischenzeit allerdings zu dem Schluss gekommen, dass man vielleicht wirklich an einen Punkt in der menschlichen Geschichte gekommen ist, wo man die Grundlagen, auf die wir unsere politische und wirtschaftliche Ordnung stellen, nur noch vom Standpunkt der Menschheit als Ganzer betrachten kann. Aber ich bin sehr gerne offen für Ihre Vorschläge und ich denke, dass wir wirklich dringend eine Diskussion darüber brauchen, wie wir aus diesem Dilemma herauskommen. Jetzt in Bezug auf die Frage von Nikolaus von Kues, man muss sich vergegenwärtigen, was für eine gigantische Leistung Nikolaus wirklich vollbracht hat, weil er hat ja im Grunde von 1401 bis 1464 gelebt. Das heißt, sein Leben war im Grunde sofort nach dem dunklen Zeitalter des 14. Jahrhunderts, als Europa in eine wirkliche ja, Mischung von schwarzer Pest, von Flagellantentum, von Aberglauben, von absoluter Zerstörung gefallen war. Und das intellektuelle Leben damals an den Universitäten dominiert war von der Scholastik. Das heißt, die Debatten waren, wie viele Engel können auf einer Nadelspitze Platz haben oder den Peripatetikern, die in der Tradition von Aristoteles im Grunde ein vollkommen mechanistisches Weltgebäude vertreten haben. Und da hat Nikolaus, indem er sich ganz bewusst als Nachfolger von Plato und in Bezugnahme auf einige der Neoplatoniker, der Neuplatoniker gesehen hat, im Grunde mit seinem Werk etwas formuliert, von dem er selber sagte, er sei sich bewusst, dass er am Beginn einer vollkommen neuen Ära der Menschheit schreibt und dass er Gedanken formuliert, die vor ihm niemand bisher formuliert hat. Und er hat dann eine Wissenschaftsmethode entwickelt, die im Grunde die Fähigkeit des Menschen zur Hypothesenbildung so definiert hat, dass sie wirklich die ganzen Fallstricke, die normalerweise mit der Begriffsbildung schon einhergehen. Also zum Beispiel, er hat ja in seiner Schrift über das Nicht-Andere, De non aliud, wirklich eine absolut rigorose Methode entwickelt, wie man in Metaphern denkt, wie man im Grunde die Fakultät im menschlichen Geist trainiert, die notwendig ist, wenn neue philosophische Gedanken oder wissenschaftliche Gedanken gedacht werden. Natürlich hat er im Grunde durch seine Form der ganzheitlichen Methode des Verständnisses des Universums, der Methode der Coincidentia Oppositorum, eine Denkmethode entwickelt, die nicht nur für wissenschaftliche Hypothesenbildung notwendig ist, sondern auch für Lösungen eigentlich in der Politik. Also ich habe oftmals den Punkt gemacht, dass die Idee des Westfälischen Friedens, die eben die 150 Jahre Religionskrieg in Europa überwunden hat, kommt aus dem Denken der Coincidentia Oppositorum. Das heißt, dass die Qualität und die Wahrheit des einen höher liegt als in der Vielheit. Und dass im Grunde die Idee, die er zum Beispiel entwickelt über den Frieden im Glauben, de pace fidei, dass es eben möglich ist, diese höhere Einheit zu definieren, in der Konflikte überwunden werden können. Was der Schlüsselgedanke war des Westfälischen Friedens und damit im Grunde des gesamten internationalen Völkerrechts, wie es sich aus dem Westfälischen Frieden bis zur UN-Charta bis heute eben entwickelt hat. Das heißt, es geht bei Nikolaus von Kues eben nicht nur um, normalerweise wird gesagt, ja, er hat natürlich das Messen also definiert oder überhaupt die Messbarkeit, aber das ist eigentlich nur ein untergeordneter Aspekt. Er hat zum Beispiel die Quadratur des Kreises, was Archimedes nicht lösen konnte, mit dieser Methode definieren können, indem er einfach diese Denken im Bereich der höheren Einheit in allen Bereichen angewandt hat. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass Nikolaus von Kues also wirklich für heute extrem modern ist. Er hat zum Beispiel unter anderem den Punkt gemacht, dass jeder Mensch, der das Universalwissen der Menschheit in seinem eigenen Geist rekapituliert, die Gesamtevolution des Universums rekapituliert und dass es, wenn er sich zumindest in den wichtigsten Bereichen über die qualitativen Fortschritte dieses Wissensgebäudes im Klaren ist, dass man mit notwendiger Gewissheit definieren kann, wo der nächste Schritt des Fortschritts sein muss. Und das ist ganz wichtig. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel heute sagen, dass bemannte Raumfahrt und die Kolonialisierung des Mars der Punkt ist, von dem wir aus die Politik heute bestimmen müssen. Das heißt nicht so, dass man sich jetzt voranwurstelt und sagt, ja, wir entdecken jetzt hier mal was Neues und vielleicht haben wir hier noch einen kleinen Einfall, der die Menschheit irgendwie weiterbringt, sondern im Gegenteil, man kann mit absoluter Gewissheit bestimmen, dass nur wenn wir diese Aufgabe der Kolonialisierung des Weltraumes zur Politik machen, dass wir dann im Grunde alle Schritte machen, die dazu notwendig sind. Das heißt, Durchbrüche bei der thermonuklearen Kernfusion, bei der Erreichung von Materie, Antimaterie als Energiequelle. Das heißt, dann können wir die Bereiche bestimmen, die absolut notwendig sind, weil wir das Ziel kennen. Und das ist ein Gedanke, der kommt von Nikolaus von Kues. Das heißt, dass man den absolut notwendigen nächsten Schritt der technischen und wissenschaftlichen Entwicklung bestimmen kann, aus dem, wie sich die Welt bisher entwickelt hat. Also es ist ein sehr weites Feld. Nikolaus hat unter anderem auch den Beweis geliefert für die Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der uns beschäftigen sollte, indem man nämlich gesagt hat, dass die Tatsache, dass die menschliche Seele die Wissenschaften, die Kunst, die Musik, die Geschichte, die Dichtung entwickelt, also alles Dinge, die unendlich sind, die also nicht sterben, sondern wenn sie erstmal entwickelt sind, dann bleiben sie. Wenn aber die Seele, die alle diese Dinge entwickelt, offensichtlich von einer höheren Gattung sein muss als das, was sie schafft, dann muss natürlich die Seele auch unsterblich sein, weil sie nicht etwas schafft, was mehr ist als sie selbst. Und naja, jedenfalls ist der Nikolaus von allen Denkern, die ich kenne, also einer derjenigen, die am kohärentesten wirklich die Wissenschaftsmethode entwickelt haben, die wir heute durch die entwickelsten Instrumente, Satelliten im Weltraum, Raumstationen, die uns jetzt die Beweise liefern, dass Nikolaus recht gehabt hat. Und das finde ich eine ganz fantastische Sache, weil er natürlich mit, wenn man in das wunderbare kleine Museum in Nikolaus in Bernkastel-Kues geht, wo man noch seine Schriften lesen kann, die er hatte, und seine astronomischen Instrumente. Er hat also im Grunde mit sehr, sehr marginalen Methoden etwas erkannt, wie das Universum wirklich ist, was wir heute wissenschaftlich beweisen können. Das finde ich also, und er hat natürlich vor allen Dingen die metaphysische Tiefe gehabt, die wir heute dringend brauchen, was den Sinn des Lebens angeht und den Sinn des Universums.